Schlagt mit mir gerne 1. Korinther 2 auf. Ich möchte euch zunächst einen Text vorlesen, liebe Geschwister. Und ja, lasst uns auf das Wort Gottes hören. 1. Korinther 2, ich lese zunächst nach der neuen Genfer Übersetzung. Wer aufmerksam ist, der wird merken, dass ich dann bei der Auslegung Elberfelder verwende. Aber zunächst, ich denke, es ist recht verständlich und auch gut zum Mithören. 1. Korinther 2, Vers 1. An diesem Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik oder scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken des Gottesgeistes, von Gottes Geist. Denn euer Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wir diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Soweit. Herr, wir bekommen heute erneut einen Einblick auf den Dienst deines Dieners Paulus, auf seine Gedankenwelt, Herr, auf das, was er geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth. Wir bekommen heute erneut einen Einblick ja, diese köstliche Weisheit, eine Weisheit, die er erfahren, an der er sich selbst orientiert hat und die auch so dringlich und so voller Ringen Teilnahme auch gepredigt hat den Korinthern, dass sie in dieser bleiben sollen, dass sie diese Weisheit erkennen und erkennen, wer du bist und wie du wirkst und wie du in ihnen auch eine Veränderung vollbracht hast. Und Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch uns zu dieser Ruhe, zu dieser Quell bringst, zu dieser Weisheit bringst, die uns nicht dort lässt, wo die Griechen oder die Juden der damaligen Zeit stehen blieben und weiter argumentierten und weiter nach Wunder fragten, sondern die uns wirklich dient zu unserer Erlösung, zu unserer Gerechtigkeit, unserer Heiligung. Wir bitten dich um den Segen, dass du uns doch verständlich machst, das Wort. Amen.
Amen.
Ich denke, wir dürfen uns das nicht falsch vorstellen, dass die Griechen oder die Juden gar nicht verstanden, was Paulus sagte. Gar nicht seine Argumente begriffen. Dass sie keinen Sinn für das Metaphysische oder für die Ewigkeit hatten. Ja, vielleicht in gewisser Weise ja, aber es ist nicht so, dass sie gar nichts davon verstanden. Sie konnten darüber nachdenken. Wie auch heute die Philosophen und auch die Humanisten und die auch einige der Atheisten, die wirklich argumentieren und reden können über diese Dinge. Es ist auch nicht so, dass die Juden zu der damaligen Zeit nicht gehört hatten, was Jesus und seine Jünger vollbrachten. Dass sie von keinem Wunder gehört hatten. Es ist nicht so, dass sie vielleicht nicht gar selbst Wunder erlebt hatten. Es ist eher so, dass das, was sie von Christen, von Paulus hörten, sie nicht befriedigt hatte. Sie waren unzufrieden damit. Sie hatten immer noch weitere Argumente und Einwände. Was ihnen fehlte, war nicht Argumente oder Wunder, sondern die Erneuerung des inneren Menschen. Ein neues Herz hat ihnen gefehlt. Das Wirken des Geistes in ihren Herzen. Die Kraft hat gefehlt. Ich musste so die Tage drüber nachdenken. Es gibt die ist nicht so alt, eine Verfilmung von Troja. Und da gibt es so eine Szene, wo der Held Achilles zu seiner Mutter kommt, ehe sie in der ganzen, die ganzen Könige oder diese Vereinigung gegen Troja zieht, ist Achilles zu seiner Mutter gegangen. Und soweit ich das nachrecherchiert habe, ist es so ähnlich tatsächlich im Original der griechischen Literatur zu finden. Da hat scheinbar Achilles aber eigentlich später das erst berichtet, was ihm seine Mutter gesagt hatte. Aber so ähnlich können wir uns das vorstellen. Sie sagte, als er zu ihr kam, wenn du in Ptila, also das ist der Ort, wo sie lebten scheinbar, bleibst, wirst du Frieden finden, sagt sie zu ihm. Du wirst eine wunderschöne Frau finden, du wirst Söhne und Töchter haben und sie werden wieder Kinder haben. Sie werden dich lieben und wenn du gehst, werden sie um dich weinen. Aber wenn deine Kinder tot sind und deren Kinder auch, wird dein Name vergessen sein. Wenn du nach Troja gehst, wird man Ruhm von dir singen. Man wird Geschichten über deine Siege erzählen, noch in 1000 Jahren. Die Welt wird deinen Namen nie vergessen. Aber wenn du nach Troja gehst, kehrst du nie wieder heim. Scheinbar ist das so, dass die Griechen durchaus über die Heimat, über die Ehre, über den Ruhm nachdachten, über Dinge auch sich die Frage gestellt auch haben, was bleibt in der Ewigkeit. Wobei wir sehen schon, wie unterschiedlich viele Begriffe hier verstanden werden, anders als bei uns Gläubigen. Wie beachte auch, wie viel Wert hier dieser Erinnerung, also es ist ja nicht nur die Erinnerung, sondern das ist das Sein des Achilles, so eine Art, wird dran geknüpft, wie man sich an ihn erinnern wird. Das ist viele Jahrhunderte vor Christus. Aber ich denke, dass in gewisser Weise die Griechen sicherlich nicht nur eine Art Wissenschaftler waren und rhetorische Künstler waren. Sie hatten sich mit diesen Themen beschäftigt. Und sie waren wirklich sehr kluge Menschen. Auch wenn sie altertümlich waren. Doch die Botschaft vom Kreuz Jesu scheint die Griechen nicht anzusprechen. sie nicht zufriedenzustellen. Paulus sagte, dass die Botschaft vom Kreuz denen, die gerettet werden, zur Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung gegeben ist. Und ich möchte diese Frage an uns stellen. Wie ist es mit uns? Reicht uns diese Botschaft vom Kreuz, von dem Christus, dem Gekreuzigten? In dem heutigen Text erinnert Paulus durch sein eigenes Beispiel daran, wie es ihm selbst ging, als er damals in Korinth gepredigt hatte. Er zeigt uns, was es heißen kann, in dieser Welt Gottes Plan und Willen zu folgen. Auch vielleicht für uns, die wir uns fragen, was ist unsere Aufgabe? Wie sollen wir in der Gemeinde, wie sollen wir mit Menschen umgehen, die Christus nicht kennen? Und was da für Schwierigkeiten sind. Aber wir sehen auch, dass trotz dieser der eigenen Schwachheit, wir werden darüber noch nachdenken, was das bedeutet, und der Ängste, die er hatte, er in dem Vertrauen auf Gott wieder gestärkt wird. Dass Gott ihn durch seinen Geist erquickt, gestärkt hat. Dass dieser Geist wirklich wirkt, lebendig ist. Seine Gemeinde erbaut. Gott will dabei nicht Charisma, Rhetorik oder psychologische Tricks, Hacks nutzen, sondern er wirkt an dem inneren Menschen durch den Geist und die Predigt von dem gekreuzigten Christus. Er wirkt dort, wo Menschen an Jesus, den gekreuzigten, glauben und ihm vertrauen. Er wirkt bei denen, die ihre Schwachheit erkennen und sich vor Gott demütigen. Lass uns gemeinsam nochmal diese Stelle anschauen. Der Elberfelder heißt es da, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, das Wort kann auch als Geschwister verstanden werden, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ja, wenn wir das am Stück lesen, erinnern wir uns hier an 1. Korinther 1, Vers 17, da sagte ja Paulus schon, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Rede weisen, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Also diesen Gedanken hat er eigentlich schon geäußert. Doch hier in Kapitel 2, da fügt er einen neuen Gedanken hinzu. Dieser Gedanke des Geheimnisses Gottes. Das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Die Torheit, von der er sprach, die Torheit Gottes, die ja keine wirkliche Torheit ist, wie wir schon gesagt haben, sondern es ist eigentlich die Weisheit Gottes. Es ist eigentlich die Weisheit. Sie ist die Torheit bei den Menschen, bei den natürlichen, der von Sünde geleiteten Menschen, der gefallenen Natur. Diese Torheit benennt er hier als, oder diese Weisheit benennt er hier als das Geheimnis Gottes. Der Gedanke ist hier nicht, dass die Christen es geheim halten sollen, so auf die Art. Hier, das ist ein Geheimnis. Eigentlich ist das Gegenteil. Es soll in der ganzen Welt verkündigt werden. Es soll die ganze Welt erfahren. Der Gedanke ist hier vielmehr vielleicht so etwas wie, weil die Welt es nicht versteht, noch nicht kennt, nicht begreift, so fern von Gott ist, ist es für sie wie ein Geheimnis. Und ich denke, zweitens sagt Paulus das auch selbst, also er greift in Versen 6 bis 10 diesen Gedanken ja nochmal auf. Das Geheimnis, es ist ein Geheimnis, weil bis zum Jesu kommen, also es ist etwas, was Gott schon seit jeher vor der Schöpfung der Welt vorbereitet hat, den gekreuzigten Christus, der sein Leben gibt für eine gefallene Schöpfung. Sie rettet, sie heiligt, sich mit sich wieder vereint. Das hat er schon vorbereitet, dieses Geheimnis. Aber es haben die Menschen noch nicht verstanden, noch nicht gewusst, bis zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus kam. Also, er geht mehr auf die Reichen, auf die Mächtigen der Welt ein. Aber es ist klar, dass hier auch die gesamte Welt, die gesamte Schöpfung gemeint ist. Wir sehen, Gott hat das offenbart, da ist der Lebensweg Jesu, sein Kreuzestod. Es war nie so deutlich, auch wenn wir ja so Prototyp Evangelium im Alten Testament sehen, sowohl durch die Schlachtung der Opfer, als auch Jesaja, was wir jetzt betrachten in der Bibelstunde. Es sind deutliche Zeichen, die deutlich auf Jesus Christus und auf seinen Sühnetod, auf seine Stellvertretung für seine Gemeinde prophezeien, davon sprechen im Alten Testament. Aber es war nie so eindeutig, so laut, so vollständig, wie wir das in der Erscheinung unseres Herrn Jesus sehen. Also es war geheim, aber jetzt nicht mehr. Wir lesen zum Beispiel auch in Römer 16, schlag das gern mit mir auf. Ich möchte die drei Verse ab Vers 25 vorlesen. Also, da spricht er ganz klar von der Offenbarung des Geheimnisses. Es ist offenbart worden. Vers 25, Römer 16. Dem aber, der euch zu stärken vermag, ist ein Segensspruch, den wir vielleicht am Ende auch nochmal hören können, er meint hier Gott. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus. Das ist wieder diese Kraft, die Kraft Gottes, die da wirkt, wenn diese Botschaft verkündigt wird, hier insbesondere die Botschaft, wie Paulus sie bringt, von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war. Es war verschwiegen. Jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Oder Kolosser 1, Vers 26. Wir sehen, dass Paulus auch noch einige andere Male diesen Begriff des Geheimnisses verwendet. Nicht immer ist exakt das Gleiche gemeint, aber so, es ist etwas Unbekanntes bei den Nationen, bei den Menschen, bei der gefallenen Schöpfung. Und Gott hat es offenbart. Und Kolosser 1, Vers 26, da heißt es, das Geheimnis, das von dem Zeitalter und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seiner Heiligen offenbart worden ist. Interessant ist hier, dass Paulus unterscheidet offensichtlich zwischen dass es der ganzen Schöpfung bekannt gemacht werden soll, und hier aber sagt er in Kolosser, dass es seinen Heiligen offenbart worden ist. Also im Sinne von, in dem Ist-Zustand gibt es eine Trennung zwischen denen, die das Geheimnis nicht verstehen, und offenbar wird, zur Weisheit wird. Paulus benutzt dieses Wort Geheimnis. Das ist die dritte Bedeutung des Wortes. Also nochmal, das eine ist praktisch das war verborgen. Das erste war ja, dass die Welt es noch nicht erkennt, nicht versteht. Das zweite ist, es war verborgen und Gott hat es jetzt offenbart. Aber auch der dritte Gedanke, und das ist, denke ich, sehr wichtig, in dem Kontext, in dem Paulus einfach agiert und spricht, dass das Geheimnis, das Wort selbst, sicherlich auch in so wie die Korinther es verstanden haben, es ist gemeint im Sinne von, hier, ich verrate dir ein Geheimnis. Das ist etwas Wichtiges. Das ist etwas, was wertvoll ist. Das ist etwas, was was tatsächlich auch die Gelehrten, vielleicht die Rhetoriker als Wort genutzt haben, um vielleicht bestimmte Einsichten so zu verbergen, dass es nur den Klugen, nur den Starken eröffnet ist. Im Prinzip kitzelt Paulus den Sinn der Korinther, die von dieser Rhetorik angegriffen werden. Er sagt, das wahre Geheimnis im Verhältnis zu dem, was ihr von Geheimnissen hört, ist das Geheimnis Gottes, das er offenbart hat. Das heißt, er versucht, das Wort, das sie benutzen, umzudeuten, es zu gebrauchen zu dem Zweck, damit sie erkennen, welchen Wert das Evangelium hat. Während das Geheimnis vielleicht von den Wissenschaftlern, von den Gelehrten, von den Rhetorikern auf den Straßen so genutzt wird, dass es die Klugen von den Dummen trennt, die Reichen von den Armen, die Starken von den Schwachen und sie polarisiert, ist das ein Geheimnis Gottes, das Gott mit seiner Schöpfung versöhnt. Es bekommt eine vollkommen neue Bedeutung bei Paulus. Und doch verwendet er es absichtlich, um eben diesen Kontrast darzustellen, welche Qualität diese Weisheit Gottes hat. Nun sagt Paulus, dass Gottes Ratschluss, seine Weisheit in dem gekreuzigten Messias das wahre und vollkommene Geheimnis ist. Das Geheimnis ist, dass Gott uns durch die Vereinigung mit Jesus rettet. Wir haben schon 1. Kolosser 6 und 1, also Kolosser 1, Vers 26 gelesen. In Vers 27 heißt es dann: Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, also in der Gemeinde, in den Erretteten, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also das Geheimnis, das hier enthüllt wird, vor der Welt, vor den Nationen, ist, dass Christus sich versöhnt mit der Gemeinde. Wenn wir also diesen ersten Vers lesen, in 1. Korinther 2. Ich kam zu euch, kam ich nicht mit hohen Worten, hoher Weisheit, das ist jetzt nach der Luther, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ja, er meint es wirklich so. Nicht, dass er gar keine Worte findet, mit hohen Worten, dass er rhetorisch versucht zu überzeugen. Er meint es tatsächlich so, dass natürlich bringt er Argumente vor. Doch letztlich erkennt er, dass Gott selbst wirken muss. Und dass er sich nicht auf menschliche Mittel, mit menschlicher Überzeugungskraft oder ja, vielleicht Tricks nach hohen Worten suchen muss, sondern dass allein Jesus Christus, dieses Geheimnis, von dem zu reden, das ist schon alles, was benötigt ist. Vers 2, da heißt es: Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ja, das ist im Prinzip ja zusammengehörend mit dem Vers 1. Das Geheimnis Gottes, nichts anderes als Jesus Christus. Und ihn als gekreuzigt oder den Gekreuzigten. Christus den Gekreuzigten, je nachdem, welche Übersetzungen ihr nutzt. Paulus entscheidet, weil er vielleicht manche argumentieren so, er ist überdrüssig dieser ganzen Argumentation, vielleicht nur in Korinth, aber ich denke auch, er spricht auch von Juden, ich vermute mal nicht, dass es nur die Synagoge in Korinth war, manche sind der Meinung, weil er so überdrüssig ist, dass er vielleicht sich dann erst entscheidet, weil sich entscheidet, das so zu schreiben. Aber ich denke, er spricht ja hier von der Vergangenheit, wie er damals in Korinth gedient hat, wie er damals dieser Gemeinde begegnet ist. Und da hat er sich vorgenommen, nichts anderes als Christus. Nichts anderes als den Gekreuzigten. Auf niemand anderen will es sich verlassen selbst. Aber das ist auch das Einzige, was er predigen will. Er meint damit nicht, dass er nur das Neue Testament, die Evangelisten, predigen möchte. Nichts anderes als nur Christus. Wir sehen in seinen Verweisen und in seinem Zitieren des Alten Testaments, Jesaja, wir sehen Verweise auch auf Psalme hier häufig. Sein Sinn ist so geprägt, dass er im Alten Testament Jesus Christus sieht. Und er verweist immer wieder auf Jesus Christus im Alten Testament. Es ist nicht so, dass er sagt, nur Jesus Christus im Sinne von, ja, wir brauchen nur das Johannesevangelium, ansonsten lassen wir es. Das ist zu kompliziert. Sondern die Art, wie er an die Schrift rangeht und was er dadurch, wie Jesus sich ihm vorgestellt hat, wie Jesus an ihm gearbeitet hat. Es ist ja nicht so, dass er selbst zu dieser Einsicht gekommen wäre, ich habe mir vorgenommen. Weil er glaubt ja, dass die Kraft Gottes in ihm wirkt. Wir glauben das. Der Geist Gottes hat ihn dahin getrieben, dass er sich allein, also auf nichts anderes als Christus verlässt. Und Paulus, wenn er die Bibel liest, wenn er über ethische Themen spricht, wenn er über seelsorgliche Themen spricht, so ist ihm immer Christus vor Augen. Er ist es, der helfen kann, der Mut machen kann. Er ist es, der die Argumente aus dem Weg räumt. Er ist es, der das Verlangen nach Wundern auch bei Juden oder auch bei anderen stillen kann, wenn sie wirklich Not dran haben und wenn es aufrichtige Wünsche sind. Oder er bringt sie auf eine andere Weise zur Ruhe. Nichts anderes, sagt er. Ich denke, das soll unseren Sinn dafür schärfen, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Was wir in dem Wort Gottes sehen. Ob wir uns selbst für weise halten wollen, wenn wir das Wort Gottes auslegen oder auch hören bestimmte Ausleger, die sich für weise halten, das gibt es. Oder ob wir glücklich sind, wenn wir einfach von dem Kreuz hören, wenn wir einfach von seiner Kraft und der Auferstehungskraft, die in Christus gewirkt hat, auch, dass wir einfach davon zufrieden sind. Paulus betont hier, dass, also ich nutze mal dieses Wort zum Beschreiben, eine Exklusivität des gekreuzigten Jesu für sein Leben, aber auch für das Leben der Gemeinde. Exklusiv bedeutet, dass alle anderen Wege, also nur das, alle anderen Wege zur Rettung und zur Hoffnung und letztlich ungültig sind. Alles andere stört hier. Es lenkt ab, im gewissen Sinne. Also, wir sehen, dass Paulus auch durchaus gemäßigt ist und dass er durchaus weiß, mit dem Gesetz umzugehen, dem Gesetzlichen, oder wie soll ich sagen, dem Juden ein Jude zu sein, dem Griechen ein Grieche. Er weiß sehr wohl die Ordnungssitten und all diese Dinge. Aber hier geht es um den Kern, um das, was wichtig ist für Paulus. Und da gibt es keinen Kompromiss. Das ist exklusiv beim Paulus. Zum Beispiel schreibt Paulus an die Galater und kämpft gegen diese falsche Erkenntnis, dass neben dem gekreuzigten Jesu auch noch die Gesetzlichkeit Raum hat oder hätte. Lass uns mal Galater 6, Vers 12 aufschlagen. Galater 6, Vers 12. und er rahmt sie auch sehr gleich negativ ein, die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch. Er spricht hier ja eben von Judenchristen oder mehr Juden, die nicht die Erkenntnis haben, aber sich doch zum Christen nennen. Und da sagt er, die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, also die wollen menschliches Ansehen, die zwingen euch zur Beschneidung. Zwingen, das ist ein wichtiges Wort hier. Nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Also wir sehen hier Ansehen, wir sehen hier eine gewisse Furcht vor Konfrontation, entsteht offensichtlich ein Druck für Verfolgung bei den Christen. Und sie sagen, ja, dann ihr müsst euch beschneiden lassen und machen daraus ein Gesetz. Paulus wehrt sich dagegen. Das ist falsch. Jesus alleine. Und warum ist das entscheidend? Ja, weil es eben nicht nur ein Thema der Ordnungssittlichkeit ist, im Sinne von, wie man über die Straße läuft, dass man nicht zu laut ist oder was auch immer, sondern hier geht es darum, ja, du musst auch das Gesetz halten, weil das ist wichtig den Juden, sonst bist du nicht gerechtfertigt vor Gott. Es geht um eine sehr entscheidende Fragestellung. Wer ist, wie sind wir versöhnt vor Gott? Welche Stellung hat in unserem Herz, in unserem Leben, in unseren Gemeinden das Gesetz? Mal abgesehen davon, dass diese falschen Lehrer gemäß der falschen Weisheit hier handeln und eigentlich Ansehen bei den Menschen gewinnen wollen, verdeutlicht Paulus an dieser Stelle, dass die Beschneidung nach dem Gesetz durch Christi Werk schon bereits erfüllt ist. Dass die Gesetzlichkeit hier die Exklusivität Jesu, der Exklusivität Jesu widerspricht. Und da muss Paulus einschreiten. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir diese Stelle wirklich, wirklich in seinem Zusammenhang verstehen. Hier sicherlich ist es nur ein Vers und hier glaube ich, dass auch viele das so verstehen wollen oder für sich annehmen, so, dass es hier um die Evangelisation vielleicht geht. Hier ist Paulus in dem Auftrag als Missionar und das ist dann vielleicht für ihn wichtig, aber im Gemeindeleben können wir andere Dinge vielleicht anwenden, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn wir wirklich betrachten, worum es hier Paulus geht, was er der Gemeinde eigentlich kommunizieren will. Er will nicht sagen, ja, so war ich und jetzt gucken wir mal, was Weisheit heute ist, sondern hier geht es ihm darum, dass die Gemeinde versteht, was der Kern des Glaubens, des Christseins ist. Und das ist nichts, also nichts anderes als Christus allein. Paulus in dieser Erklärung hat sich vorgenommen, Gottes Ratschluss und Jesus zu vertrauen. Ich habe mir vorgenommen, sagte er es. Es ist, so habe ich eine Auslegung gelesen, es ist scheinbar für ihn nicht so ein No-Brainer gewesen. Also es ist nicht für ihn selbstverständlich, er muss es erwähnen. Es ist etwas, was er erfahren hat. Es ist etwas, was ihm selbst wichtig geworden ist. Ich habe mir vorgenommen. Das ist etwas, was er dadurch auch kommuniziert. Es ist etwas, was euch wichtig werden soll. Uns wichtig werden soll. Ein Selbstverständnis. Wir können uns vorstellen, dass Paulus in Korinth war, in der Synagoge Jesus Christus verkündigt hat, den Gekreuzigten. Und dass zu ihm Stimmen gekommen sind, die gesagt haben, hier muss langsam machen, wir merken, es entsteht Spannung in der Gemeinde. Nicht so radikal. Also ich stelle mir so vor, dass diese Stimmen vielleicht an ihn so rangetragen wurden. Dass da vielleicht Streit in der Synagoge entsteht. Oder dass zu ihnen vielleicht sogar Menschen kamen und sagen, hier, hör mal, hier die Juden, wir glauben ja an Gott, und, aber wir versuchen das Gesetz zu erfüllen. Das ist doch schon gut. Lass mal das mit Jesus. Ist nicht so wichtig. Und Paulus nimmt sich vor, ich habe mir vorgenommen, dass das wirklich deutlich wird in der Gemeinde. Nichts anderes als nur Jesus Christus. So kann es auch in unserem Gemeindeleben sehr viele gute Sachen geben. Aber wenn sie diesen Kern entkernen oder ja, im gesamten Bild eben sichtbar wird, dass es nicht mehr um den Herrn allein geht, dass wir unsere Hoffnung, unser Mut, unsere Freude, unseren Spaß an anderen Dingen, durch andere Dinge fühlen, dann wird der Leib krank oder er wird blind. Vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Vielem Zittern. Viele Ausleger meinen, und ich denke, es gibt hier drei Möglichkeiten, grob gesagt. Manche Ausleger meinen, dass Paulus hier mit Schwachheit vielleicht seinen eigenen körperlichen Zustand meint. Eine Art Gebrechen. Wir haben auch hier 2. Korinther 10, 11, 11 gelesen. Die zum Beispiel auch in 2. Korinther 12, Vers 7, also die meinen dieses Dorn im Fleisch, das ist eine Phrase, die recht schwer zu übersetzen ist und auch relativ wenig Kontext gibt uns Paulus dazu, aber da ist etwas, was Paulus schlägt oder wo Paulus leidet. Manche sagen, es ist eine körperliche Missbildung und er ist schwach, er zittert, er ist krank. Und in dieser Schwachheit kommt er zu der Gemeinde und er ist nicht so armselig. Manche anderen sagen, nee, und das ist wahrscheinlich, das ist eher die Stelle, die wir gelesen haben, 2. Korinther 10, dass er so, er schreibt zwar so mächtig, so wie wir ihn kennen, mit kompliziert und sehr klar ausgearbeitet, die Theologie und stellt Dinge klar, er schreibt mächtig, aber wenn er vor Ort ist, dann ist er schwach, dann ist er eher schwach. Also wir hatten zum Beispiel in 2. Korinther 10, Vers 8 bis 10, lese ich mal vor, 2. Korinther 10. Denn wenn ich mich auch etwas mehr über diese Vollmacht rühme, die uns der Herr zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zu Schanden werden, damit ich nicht den Anschein erwecke, als wollte ich nur durch die Briefe schrecken. Also, ist ein bisschen kompliziert, aber deutlich wird es im Endeffekt, er will nicht den, die Korinther sollen nicht meinen oder so eine Art sagen, falsch denken, er wolle nur durch die Briefe erschrecken. Und dann Vers 10, denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtet. Also er schreibt es, unterschreibt eben insofern, weil er schon selbst das offensichtlich gehört hat, was die Korinther über ihn sagen. Ihm ist bewusst, wie die Leute über ihn denken. Also, und so denken manche Ausleger, dass vielleicht meint Paulus das hier. Also, er adressiert selbst diese, also, wenn die Korinther so eine Art ihm widersprechen, streiten, er weiß, wie sie denken. Er eröffnet es ihnen. Und er versucht aufzuzeigen, was es heißt, nach menschlichen Weise zu denken oder nach der göttlichen. Oder, und ich denke, dass hier in dem Kontext das nicht so deutlich ist, was Paulus genau mit Schwachheit, Furcht und Zittern meint. Aber ich denke, dass es mehr so eine allgemeine Situation beschreibt, weil er eben nicht spezifisch wird. Zum Beispiel, lass uns Apostelgeschichte 18 aufschlagen. Das ist ja diese Situation, die wir schon mal gelesen haben, wo er in Korinth war. Nur den Vers 9 lesen. Wie erging es ihm dort? Also da hat er in der Synagoge gepredigt und da gab es eine Spaltung. Es gab Spannung, Spaltung. Und dann Vers 9, denn der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Dieses Fürchten, ich denke nicht, dass wie in den Engelerscheinungen hier gemeint ist, fürchte dich nicht vor der Erscheinung. Hier ist wirklich sehr, sehr deutlich gemeint, der Zustand, in dem Paulus sich befand, auf dieser Missionsreise. Er hatte Angst. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Paulus hatte wirklich Angst. Viele der Juden in Korinth und auch in der Synagoge verachteten und lästerten die Predigt von Paulus über Jesus und dass Jesus der Christus sei. Ich denke, egal wie wir diese Stelle auch verstehen, und ich denke, das ist besser vielleicht, das allgemein zu verstehen, das wirklich anzuwenden. Es kann sein, dass in deinem Leben eine Schwachheit aufgrund deines körperlichen inneren Verfassung dir gegeben ist. Du bist schwach. Es kann sein, dass du durch äußere Bedingungen geschwächt wirst, in Angst versetzt wirst. Es kann sein. Die Frage ist aber dann, was passiert? Und hier greift Gott ein. Hier greift Gott an. Und was sagt Paulus in Korinther? Ja, ich war schwach bei euch. Ich habe mich gefürchtet. Und vielleicht ist es auch ein Teil seiner schlechten Rhetorik. Er gab das vor den Leuten zu. Er zitterte. Aber der Mut bleibt ja, ist ja eben dann der Mut, wenn er nicht bei der Angst stehen bleibt. Ne? Sondern Gott hat ihn ermutigt. Und so hat er weitergemacht. Ihm ging es nicht anders so als dir und mir. Wenn es darum geht, den Möchtegern Klugen zu widersprechen. Denn selbst einen ernannten, fehlerlosen, gerechten Menschen, die den Ratschluss Gottes, denn die Weisheit Gottes widerspenstig ist, also zu widerspricht, dem es nicht gefällt, dass Gott seinen Sohn kreuzigen musste, weil das bedeuten er würde, es gab keinen anderen Weg, der Mensch ist total unfähig, sich selbst zu retten. Das würde ja bedeuten, Gott ist total gerecht. Das haben ja viele Menschen nicht, diese Sicht, dass Gott absolut gerecht ist. Jesus, der Gekreuzigte, das ist eine Zusammenfassung, so einer gewaltigen Erkenntnis der Liebe Gottes auch, dass er diesen Sohn für uns gab. Und das passt vielen Menschen nicht. Und wir alle wissen das, dass es nicht einfach ist, dass man Angst hat. Unbedingt schließen. Wir haben schon über die Kraft gesprochen, ich fasse das kurz zusammen. Wir haben das im ersten Kapitel auch gesehen. Paulus adressiert die Korinther und sagt, ich verstehe vielleicht wenig von der Weisheit. Aber im Vers 4 bis 5 sagt er, und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in der überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf menschlicher Weise, sondern auf Gottes Kraft beruht wird. Was meint dieses in Erweisung des Geistes und der Kraft? Ich denke, es beschreibt hier mehrere Dinge. Zum einen ist es die lebendige Beziehung von Paulus selbst und dass er eben nicht selbst eine Mission für sich gemacht hat, Menschen zu tausend mit Stichlisten für sich selbst geschrieben hat, sondern dass er den Herrn erstmal gefragt hat, was soll ich tun? Was ist dir zur Ehre? Welchen Ruhm steht dir zu, weil du mich geliebt hast? Es beschreibt selbst seine eigene geistliche Haltung, sein Gebet und die, mit denen er spricht, seine Haltung wirklich darin. Aber es beschreibt auch das, was er erkannt hat, dass diese Predigt, die er spricht, wir haben zum Beispiel ja Römer auch gelesen, die bewirkt etwas in den Herzen, weil Gott selbst wirkt. Und dass es uns nochmal klar ist, ja, ich glaube schon, dass die Weisheit, die Wahrheit für sich selbst absolut sein kann. Es kann etwas absolut wahr sein. Aber wenn wir das von Gott trennen, wenn wir sagen, wir haben hier eine Erkenntnis, die wir predigen, wir haben eine Theologie, die vollkommen ist, wir haben eine gute Theologie relativ, dann verpassen wir das Wichtigste. Paulus predigt hier nicht im Sinne von, und ich habe durch meine Reise in den dritten Himmel die absolute vollkommene Theologie. Nein, für ihn ist es so, er hat Christus erlebt. Und er sagt, nicht meine Schwachheit, sondern Christus soll durch, also nicht meine Stärke, sondern Christus soll sich in meiner Schwachheit sich offenbaren. Und ich gestehe meine Schwachheit ein. Und Christus hat gewirkt. Wundervoll. Und ich denke, das ist für uns auch eine Ermahnung und eine Lehre, dass in dieser Weise den Schwierigkeiten in unserem Alltag, in unseren Beziehungen zu begegnen. Christus zu suchen, selber. Und nur ihn haben wir, nur den können wir auch anbieten. Vers 10, ich überspringe einen Teil. Und aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. In diesem Vers erkennen wir, dass die Predigt von Jesus, dem Gekreuzigten, die Weisheit Gottes, wie Paulus es meint, den natürlichen Menschen ja, die verstehen das nicht. Aber dann sagt er hier, das ist wirklich irgendwie ein Geheimnis. Das ist auch das, was wir schon gelesen haben, Christus in uns. Christus in uns, der Geist Gottes in uns. Das ist hier genau das. Gott hat es uns selbst offenbart und auch schon von Anfang, im 1. Korinther, ganz am Anfang schreibt, dass Gott uns in seiner Gnade ja, rettet durch Jesus Christus. Es ist Gott selbst. Die Gemeinde in Korinth kam nicht zum Glauben, weil sie die tollsten Argumente gehört hat, weil sie eine Erfahrung gemacht hat. Also Erfahrung im Sinne von ein Wunder gesehen hat. Kann sein, dass bei manchen auch Wundern dabei waren, aber elementar ging es darum, dass Gott das durch Jesus, durch den Heiligen Geist in ihren Herzen gewirkt hat. Und die eben, der Gedanke, das werden wir das nächste Mal nochmal sehen, ist hier, der menschliche Geist weiß was ich denke. Ihr nicht, was ich denke. Ne? Und so ist es, nur Gottes Geist weiß, was wirklich Gott denkt, worum es Gott geht, was Gottes Weisheit ist. Und so sagt er, ja, versteht ihr, das ist das Argument. Ihr erkennt Gottes Weisheit nur, weil Gott seinen Geist euch gegeben hat. Ich möchte zusammenfassend nochmal hier sagen, wenn wir dieses Beispiel von Paulus sehen, wie er in Angst, in Furcht, in Zittern, in Schwachheit das Evangelium weitergibt, dann, und wir erkennen, wie da auch ja, im Prinzip jegliche Stärke des Menschen unwichtig gemacht wird, wir uns nichts rühmen können, das sollte uns in gewisser Weise erschrecken. In unserem Handeln kurz stehen bleiben und uns auch vor die Frage stellen, das, was Paulus hier predigt, diese Erkenntnis Gottes, dieses Geheimnis Gottes, das gepredigt ist, ist das etwas, was uns zufriedenstellt, was uns die Argumente wegnimmt, wo wir Gott zustimmen, uns vor ihm demütigen. Und wenn ja, dann lass uns doch darin bleiben, in Christus bleiben, mit Christus, Christus suchen in all der Weisheit, all der Erkenntnis, die uns ja gegeben ist in ihm, die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, die durch ihn uns zukommt. Menschliche Weisen würde sagen, ja, okay, gut, aber kann ich nicht noch etwas tun? Oder ja, gut, aber wir können das noch schöner machen. Du bleibst rastlos. Ich möchte Gott darum bitten, dass wir dass Gott auch in dieser Weise, in dieser Gemeinde wirkt, dass wir das Wertvolle erkennen, was Gott uns durch Christus gegeben hat, den Gekreuzigten. Und dass wir ihn loben. Weil wenn wir sehen, wie Paulus hier sich nicht erschrecken lässt, wie er weiter dient, wie er ja, mit Christus bleibt, es muss Lob in uns bewirken, Dankbarkeit. Es muss Lob in uns bewirken, dass wir schwach zu ihm kommen dürfen, dass er der Mächtige, der Souveräne, der alles vollbracht hat, der den Weg geebnet hat, der Gerechte, der solch ein Werk tun konnte, das für uns Niedrige getan hat, weil er uns liebt. Es muss uns einen tiefen Frieden geben. Wir wollen abschließen. Ich bete nochmal zum Schluss. Wenn es möglich ist, können wir nochmal vielleicht aufstehen. Herr, vielleicht ist diese Erkenntnis in gewisser Weise einfach und sicherlich konnten sie die Griechen und auch die Juden in gewisser Weise verstehen. Aber ich muss sagen, dass allein das Verstehen nicht genügend ist. Es ist etwas, was uns erfüllt, was in uns was bewirkt. Herr, danke dir, dass du in uns gewirkt hast durch diesen Herrn Jesus, dass du uns veränderst, dass du in der Gnade uns immer wieder erweist, dass wir in unserer Schwachheit zu dir kommen dürfen, Herr, dass du uns vergibst, dass du uns gar nutzen willst, Herr. Möchte ich dafür danken, möchte ich bitten für diese Gemeinde so sehr, dass auch wir begreifen, welchen wertvollen Schatz wir haben, Herr. Es ist gut, auch sicherlich den Segen, die allgemeinen Segen auch zu haben und sich zu freuen über die Dinge des Alltags. Aber wie viel mehr, wie viel kostbarer ist wirklich das, was da am Kreuz geschah, was offenbart wurde, dass du, Christus, in uns bist und dass wir mit dem Vater befriedet sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns doch bitte stark machst in dieser Weise des Evangeliums, sowohl hier unter uns, als auch, dass wir so das zu unseren Nächsten, zu unseren Kollegen und auch auf der Straße weitergeben können. Bitte hilf, dass wir auch in dir bleiben. Amen.
Amen.
Ja, ich habe etwas überzogen. Ich denke, wir waren.